Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DDS-Podcasts Ungehobelt. Mein Name ist Katharina Feuer und ich bin Chefredakteurin des Fachmagazins DDS für Schreiner und Tischler. In dieser Folge habe ich mit Sophie Oberländer gesprochen. Sie ist Tischlergesellin bei der Schreinerei Fritz Möbelwerkstätte in Göppingen. Und auf sie aufmerksam sind wir geworden über Instagram, wo sie sehr kurzweilige Reels hochlädt und über ihren Arbeitsalltag berichtet. Auf diesem Weg versucht sie gerade auch für ihren Betrieb einen Azubi zu finden. Ob das gelingt, woher sie ihre Ideen nimmt, wie lange sie dafür benötigt und was Instagram für ihren Betrieb sonst noch bringt, das und viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Sophie, wo sind wir eigentlich gerade? Wo arbeitest du? Stell mal bitte kurz deinen Betrieb vor.
Ich bin Sophie, ich arbeite bei der Schreinerei Fritz in Göppingen und wir machen hauptsächlich Massivholz-Einzelmöbel, inzwischen auch E-Gitarren und wir stellen die Overtone-Tube her.
E-Gitarren, ich sitze hier gerade bei euch in diesem Präsentationsraum und sehe ganz viele tolle Gitarren und die Akustik hier drin ist für einen Podcast, für den DDS-Podcast ungehobelt, mega gut. Also ich glaube, wir machen einfach die ganzen nächsten Folgen auch hier drin.
Sehr gerne.
Sehr schön. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du auf Instagram einen sehr kurzweiligen, unterhaltsamen kleinen Beitrag gebracht hast, weil ihr für eure Werkstatt Nachwuchs, also Azubis konkret sucht. Mhm. Und da wollte ich mal hören, wie lange machst du das schon, dass du für eure Werkstatt so Reels erstellst oder so kleine Posts machst?
Ich glaube, angefangen hat das tatsächlich vor 2 Jahren einfach als kleine Schnapsidee, weil wir mal gedacht haben, okay, wie weit bringt es denn so ein kleiner Schreiner auf aus Göppingen im Social-Media-Dasein? Am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt. Da haben wir es auch so mit Erklärvideos versucht oder mal ein paar Möbel vorstellen, die wir machen. Es hat keine Sau gejuckt, weil wir einfach viel zu ernst waren. Wir haben das viel zu ernst genommen. Und dann, als wir angefangen haben und ich meinen Chef dazu überreden konnte, lustig sein zu dürfen in den Videos, und ich sage, komm, ich stelle deine Firma nicht bloß, ich versuch's, hat er gesagt, ja, okay, versuchen wir es mal. Und das ist das, was dann tatsächlich funktioniert hat. Ich glaube, so richtig erfolgreich sind wir erst seit Ende letztem Jahr. Und es ist halt brutal lustig, mit welchem Content man welche Leute erreicht. Mhm. Und mit lustigem Content erreichst du halt sehr viel mehr Leute, weil das auch vom schweren Alltag so ein bisschen abholt und sagt, hey, guck mal, die arbeitet da und findet's cool. Ja, das gucke ich mir gerne an, das finde ich ganz gut.
Und du sagst, Ende letzten Jahres gab es da irgendwie ein spezielles Video oder Reel, was so durch die Decke gegangen ist? Was
war das? Ja, tatsächlich. Also davor sind wir richtig abgekackt mit so 1000 Views pro Video. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja komm, scheiß drauf, jetzt versuchen wir es einfach. Und da habe ich die, ich glaube, 5 Möbelsünden waren es. Und da habe ich meine 5 schlimmsten Möbelsünden aufgezählt, zum Beispiel sowas wie Epoxidharz oder so, weil das einfach, also persönlicher Geschmack. Ja. Und da habe ich das dann ziemlich auf meine Art und Weise kritisiert und dann hat man auch so ein bisschen Gänsehaut beim Hochladen und dachte so, jetzt kommt der Shitstorm. Ja, jetzt kommt der Shitstorm. Komplett das Gegenteil und nach, ich glaube, einer Woche hatten wir über 1 Million Views drauf. Ach, krass. Im Gegensatz zu 1000 Views war das schon so ein richtiges, okay, was haben wir denn getan? Was ist jetzt passiert? Mhm. Ja, und das hat einfach funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssen wir eher mit dem richtigen Inhalt, also schon wertvoller Inhalt, aber auf die Schiene eher aufsteigen. Und das hat dann funktioniert, ja.
Okay, cool. Hast du dann dich da jetzt hingesetzt und dir das länger überlegt? Also was für eine Vorbereitungszeit hast du da? Oder kommt das so ein bisschen spontan?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil die Videos drehe ich ja nicht alleine. Das macht unser Manuel mit mir oder uns. Das ist der Partner meiner ehemaligen Auszubildenden. Und er hat gesagt, ja komm, ich habe da eh mal Bock drauf, das versuchen wir. Und der kommt, so wie er es schafft, einmal die Woche, meistens mittwochs. Und dann setzen wir uns hin und brainstormen und sagen dann, ah, ich habe da neulich was gesehen, das könnten wir doch auf unserem Stil machen. Oder hast du irgendwas, habe ich irgendwas? Also Vorbereitungszeit haben wir nie.
Okay.
Das ist immer Brainstorming bei einer Tasse Kaffee. Und dann sagen wir, okay, und bevor wir es vergessen, müssen wir schnell anfangen.
Okay, ja. Cool.
Ja.
Also das heißt, dein Chef gibt dir auch die Zeit dafür?
Ja. Der hat gesehen, also am Anfang war es schon so, ah, kommt der Manuel wieder. Ah, dann, ja gut, aber danach machst du gleich weiter. Und jetzt fragt er schon, falls er mal eine Woche nicht kommt, kommt er mal nicht diese Woche. Ja, er sieht halt einfach auch, dass es funktioniert. Und dass es ja auch Präsenz für seinen Betrieb zeigt und was, glaube ich, sehr viel wichtiger ist. Wir haben ja nie versucht, damit Geld zu generieren. Also, dass man sagt, oh, wir hätten gern Instagram als Einnahmequelle oder als unglaubliche Werbung für unseren eigenen Betrieb, sondern einfach als Werbung fürs Handwerk allgemein, gerade fürs Schreinerhandwerk, weil ich glaube, dass ganz viele, die in Holzwerkstätten, die da irgendwas präsentieren, das sind keine echten aus dem Alltag, das sind dann so DIY-super Leute oder gerade irgendwelche, die halt nur noch Social Media machen. Und das wird dann halt nicht so authentisch wahrgenommen. Und wenn da halt ich da stehe und sage, okay, ich bin jetzt noch schmutzig von gerade eben, es tut mir leid, aber guck mal hier und da und tralala. Das ist halt einfach authentisch. Und dass Leute, die sich tatsächlich auch für den Beruf interessieren, das war auch nochmal, um zurück drauf zu kommen, auf das Video, was ich gemacht habe für die Auszubildenden, dass man mal ein bisschen Alltag zeigt, die Leute zeigt. Und das soll dann nicht unbedingt nur spezifisch auf unseren Betrieb zurückkommen, sondern eben aufs Schreinerhandwerk.
Ja. Und dass du authentisch bist, das kann man ja bestätigen, weil du hast mit 16 den Beruf gelernt und seitdem arbeitest du halt auch in diesem Beruf. Das heißt, du hast jetzt 10 Jahre Berufserfahrung, du bist immer noch in dem Betrieb, in dem du gelernt hast. Also irgendwas macht dein Chef richtig.
Ja, ich glaube auch.
Und das heißt, du weißt, wovon du sprichst. Und ich glaube, das spüren dann die, die dich sehen, die spüren das einfach, dass das echt ist und dass das real ist und dass es nicht irgendwie fake it till you make it.
Ja gut, ich meine, unterstellt wird einem viel, weil du musst ja auch bewusst sein, wenn du in die Öffentlichkeit gehst und sagst, hey, ich zeige mich jetzt so, wie ich bin und ich bin halt keine Showperson und sage, ja, im echten Leben mache ich eigentlich Nageldesign im Keller, dann wirst du halt auch angegriffen. Mhm. Und die wird oft unterstellt, ja, du bist doch eigentlich gar keine Schreinerin. Du bist doch hier, du bist die Tochter vom Chef und hast jetzt da die Hose gekriegt und jetzt machst du da halt.
Und das kam tatsächlich
auch schon. Ja, ja. Okay. Aber das Tolle ist, wenn das in Kommentaren steht, haben wir inzwischen so eine starke Community, dass die sich dann gegenseitig quasi
battlen. Du musst gar nichts mehr sagen.
Ich muss im Prinzip gar nichts mehr. Die sagen, jetzt sei doch mal still, doch, ich war bei denen schon. Natürlich arbeitet die. Ja, also das ist, hat alles ein Für und Wider. Natürlich ist es zeitaufwendig, ein Stück weit, aber es hält sich absolut in Grenzen, wenn man erstmal so ein bisschen verstanden hat, wie man es denn selber machen möchte. Und das Positive überwiegt auf jeden Fall im Negativen. Also sowohl vom Feedback her, als auch vom, ja, von allem, was es mit sich bringt. Mhm. Ja.
Also auf alle Fälle hat man den Eindruck, dass es dir auch Spaß macht. Und ich,
inzwischen, ja. Okay. Ja klar, am Anfang, man stand noch nie vor einer Kamera und auf einmal heißt es jetzt, und jetzt bist du lustig. Ja, und dann denkst du so,
super.
Aber ich fühle mich gerade gar nicht lustig. Ja.
Okay, ja. Nee, verstehe ich. Du meintest, ihr habt es nicht gemacht, um jetzt irgendwie euren Betrieb voranzubringen, aber ist es trotzdem eine Begleiterscheinung? Also sind dadurch jetzt schon Kunden auch auf euch aufmerksam geworden oder gab es dadurch schon auch mal einen konkreten Auftrag?
Tatsächlich nicht, einfach aus dem simplen Grund, weil Instagram ja nicht deine Region eingrenzt. Wir sind ja nicht nur in Baden-Württemberg sichtbar, sondern ja deutschlandweit oder über die Grenzen hinaus. Und wir haben dann tatsächlich schon Anfragen gekriegt für Ausbildungen oder auch für Projekte. Die kommen dann aber halt aus Köln. Mm, okay. Und dann sagt man auch, oh je, habt ihr schon mal geguckt, wo wir denn überhaupt sind? Und dann sagen die meisten Auszubildenden natürlich, oh Mist, tut mir leid, ich dachte, da steht Göttingen und nicht Göppingen. Mm, und dann so, ja, okay, Mist. Oder auch bei Kundenaufträgen dann so, ja, okay, wenn sie jetzt für einen Einbauschrank die Anfahrt bezahlen möchten und Übernachtung fürs Team, dann ja, aber ansonsten nicht. Also vom Grund her, ja.
Gibt es Rückmeldungen, dieses nicht regionale, sondern überregionale.
Genau, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Instagram eine so tragende Werbequelle ist, dass man jetzt sagt, wir nehmen da 20% unserer Aufträge her zum Beispiel. Das jetzt nicht. Nee.
Okay. Was ihr jetzt auch probiert habt, weil es schon im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat, ihr habt versucht, über diesen Kanal einen Auszubildenden für diesen Herbst zu finden. Mhm. Und du meintest ja gerade eben auch, es gab Rückmeldungen, das war dann logistisch schwierig. Wie war insgesamt dein Eindruck oder anders gefragt, habt ihr jemanden gefunden?
Nee, wir haben tatsächlich letztes Jahr und dieses Jahr keinen gefunden, einfach weil wir sind ein relativ kleines Team, also wir sind ja jetzt momentan hier 7 Leute, 7 Menschen und viele davon sind Auszubildende, 3 Stück davon sind Auszubildende. Das heißt, ich bin tatsächlich noch mit einem Minijobber und meinem Chef, der die einzige Ausgelernte hier und es ist relativ schwierig. Also die Qualität der Ausbildungsanfragen geht halt leider Gottes doch ein bisschen zurück. Und wir sind nur wirklich darauf angewiesen, wirklich willige und smarte Menschen, junge Menschen oder auch vielleicht ältere Menschen, die eine Ausbildung machen möchten, das ist ja gar kein Thema mehr heutzutage, eben die brauchen wir, um das in dem
in diesem Gefüge.
Genau, eben in dem Betriebsalltag von einem kleinen Betrieb einfach mittragen können und sagen können, ja, okay, das funktioniert, das passt. Wo wir halt leider nicht die Möglichkeit haben, ist wirklich ganz, ganz schwache Menschen, ohne das jetzt werten zu meinen, überhaupt nicht, die finden ihren Platz, die eben mitzuziehen. Und das ist eben wirklich schwierig, wo ich auch sagen muss, da ist tatsächlich mehr Schwächeres als Stärkeres dabei. Und es macht natürlich auch schon ein bisschen Sorgen, aber deswegen haben wir letztes und dieses Jahr kein Azubi gefunden, ja.
Okay, aber ihr hattet Bewerbungen.
Wir hatten Bewerbungen, ja.
Und was waren dann die konkreten Punkte, warum dein Chef gesagt hat, nee, sorry, wir kommen nicht zusammen? Also auch mal, ich sag mal, die es jetzt vielleicht hören und sich überlegen, ich würde ja gerne, wo liegt mein Fehler oder vielleicht auch nicht Fehler, aber an welchen Stellschrauben muss ich vielleicht noch mal ein bisschen drehen, dass ich bessere Chancen habe?
Also was schon mal ganz schlecht ist, ist über das Auszubildendengehalt zu verhandeln, weil das ist tariflich festgelegt. Natürlich kann man freiwillig mehr bezahlen, aber das ist einfach in den Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber ich meine, die Ausbildungsgehälter sind inzwischen so weit angepasst, dass man sagen kann, hey, normalerweise wohnt man mit 16 noch zu Hause, wenn du das bekommst,
völlig
fair. Easy, super. Und also über sowas zu verhandeln kommt schon mal ein bisschen schlecht. Genauso über eine 4-Tage-Woche als Auszubildender zu verhandeln, ist auch schlecht, weil das ist nicht, weil irgendjemand ausgebeutet werden sollte, sondern einfach, weil wir Lerninhalt vermitteln müssen. Und das kann man halt wirklich nur in der vollen Woche machen, weil man ist ja davon auch ein paar Tage in der Schule. Und einfach schwierig. Oder das ist einfach meistens das Gesamtkonzept von Menschen, weil wir sagen ja nicht, okay, du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch, und dann sagen wir ja oder nein, sondern wir laden die immer zum Praktikum ein, egal wie unser Eindruck ist, und sagen dann, okay, eine Woche mindestens hier bei uns vor Ort, damit du dir angucken kannst, ob wir dir gefallen, weil das kann ja genauso sein, dem Auszubildenden sagt, nö, mit denen kann ich einfach nicht, und dass wir denjenigen einfach angucken können. Und das sind da einfach meistens so strukturelle Sachen. Wir hatten mal einen, der hat sich dann im Keller verkrochen und hat den ganzen Tag Spezi getrunken und sich versteckt, weil er dachte, wir merken es nicht.
Ist bei 7 Leuten aber auch schwierig.
Ist bei 7 Leuten ein bisschen schwierig, vor allem wenn es ein öffentlich zugänglicher Pauseraum ist. Und dann guckt man mal und so, ah ja, was machst denn du jetzt hier? Ich habe kurz Pause gemacht. Dann deine 4 Speziflaschen sehen jetzt aber nicht nach Kurzpause aus. Weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Und das ist auch meistens, gerade bei so einem kleinen Betrieb, wo es auch wirklich aufs Team drauf ankommt, eine Bauchgefühlentscheidung. Und wenn du halt schon siehst, okay, könnte ein bisschen heftig werden, dann sagst du natürlich eher, bevor du dich jetzt hier reinfügst und sagst, okay, super, ich will es machen, und wir dann sagen müssen, hey, es passt nicht, sag mir halt lieber dann gleich, es tut mir wirklich leid. Vermittelt dann aber auch gerne an Kollegen weiter, die entweder ein größeres Team haben oder die dann sagen, ja, bei uns kann er es gerne mal versuchen. Also da, man möchte ja dem jungen Menschen den Weg nicht zubauen und sagen, nee, hier, du packst eh nicht nirgendwo. Da bleibt man auch human und sagt jetzt auch nicht, verpiss dich. Ist halt einfach so, ja, wie bei vielem, einfach wirklich eine Bauchgefühlentscheidung. Da gibt es keine hundertprozentigen Parameter, wo man sagt, und deswegen können wir dich nicht nehmen.
Okay, verstehe. Ja. Nochmal zurück zu Instagram. Das hat ja schon so weite Wellen geschlagen, dass du, ich bin passionierte Zeitleserin, habe dich da dann nämlich auch gefunden, nach Berlin eingeladen worden bist und mit der Zeit ein Interview geführt hast, zusammen mit dem
Herrn Dittrich.
Genau, ja. Das ist der Geschäftsführer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wie war das für dich? Also hattest du den Eindruck, das war ein Gespräch auf Augenhöhe?
Also auf jeden Fall aufregend. Also wenn man jetzt aus der eigenen Werkstatt rauskommt und auf einmal lädt dich nicht, keine Ahnung, meine Oma zum Kaffee ein, sondern Berlin und da hat auch die Zeit, da dachte ich mir so, Moment mal, was passiert denn jetzt? Da dachte ich mir so, okay, ich habe gar nicht lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, vielleicht hätte ich mich dann dagegen entschieden, weil es vielleicht gedanklich doch eine Nummer zu groß für mich gewesen hätte sein können. Aber habe dann gleich gesagt, ach ja, okay, das mache ich jetzt. Und danach im Bett dachte ich mir dann so, okay, was hast du? Ja, na gut, jetzt sind wir schon dabei. Ja, also es war auf jeden Fall interessant. Jedoch glaube ich nicht, dass ich für Herrn Dittrich auf Augenhöhe war. Ich glaube, also ich wurde oft als junges Mädchen im Handwerk und du machst ja die ganze Influencer-Geschichte, und ich will ja klarstellen, ich bin hauptberuflich kein Influencer. Also meine Hosen.
Du machst das 2 Stunden in der Woche.
Ich mache das 2 Stunden in der Woche. Meine Hosen sind nicht dreckig, weil ich sie auf den Boden durch die Gegend geschoben habe und sage, ich möchte jetzt bitte einfach fürs Video dreckig haben. Ich arbeite also 100% ganz normal. Und für das, dass man ja eigentlich aufs gleiche Ziel hinarbeitet, dass junge Menschen wieder einen Weg zurück ins Handwerk finden, qualifizierte junge Menschen, war das doch erstaunlich konträr auch die Denkansätze, die beide haben. Also das war ich tatsächlich auch ein bisschen schockiert, wie, ich will nicht sagen blind, aber es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als hätte die Gegenseite die Probleme, die ja offensichtlich da sind, nicht sehen wollen. Hm. Und als wäre es halt so, weil die jungen Menschen einfach zu schwach sind. Hm. Ja.
Ja, ich glaube, die Problematik dabei ist immer, dass wenn jemand so ein Amt ausfüllt, dass er natürlich dann in dem Moment nicht im Betrieb sein kann. Ne? Ja. Und den Kontakt, sage ich mal, zur Basis zu behalten, ist sicherlich auch wichtig. Und ja. Aber spannend, dass du es gemacht hast. Mhm. Und es zeigt ja auch, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass du über Instagram auf alle Fälle Aufmerksamkeit generieren kannst und vielleicht auch perspektivisch für euren Betrieb, sei es, dass ihr doch darüber noch einen Azubi findet oder vielleicht auch Aufträge generieren könnt. Weil wenn du sagst, dass es erst seit letztem Jahr so richtig durch die Decke gegangen ist, ist das ja durchaus denkbar. Mhm. Ja. Habt ihr dann auch noch vor, du hast gerade eben gesagt, hauptsächlich arbeitest du in der Werkstatt, ganz klar, das ist dein Beruf, das ist deine Passion. Habt ihr aber jetzt auch noch vor, die Website ein bisschen aufzufrischen oder gibt es noch andere Ansätze, wo ihr sagt, wie können wir auf uns aufmerksam machen oder ist das jetzt erstmal das Paket, was es von eurer Seite aus gibt?
Naja, es gibt immer zwei Seiten. Also wie gesagt, wie schon ein paar Mal erwähnt, wir sind ein kleiner Betrieb. Man möchte viel. Aber das umzusetzen dauert extrem lange, weil man erstmal an erster Stelle den Arbeitsalltag und die Aufträge bewältigen muss, weil das eben auch nachher der Umsatz und auch der Gewinn ist, mit dem man dann erst wieder arbeiten kann. Und das ist als kleiner Betrieb in der wirtschaftlichen Lage halt ein bisschen schwierig. Du kannst auch nicht wirklich planen und sagen, mein nächstes halbe Jahr sieht finanziell so aus, weil du einfach nie weißt, kommen jetzt nochmal Aufträge oder kommen keine? Wie geht die Wirtschaft weiter? Wollen die Leute überhaupt noch was von dem Schreiner oder nicht? Also klar, Website, solche Geschichten, die einfach wirklich Aushängeschild Nummer 1 sind, wenn man zum Beispiel in Google eingibt Schreiner Göppingen, dann ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber wir haben jetzt noch nicht drüber nachgedacht, über Instagram hinauszugehen. TikTok war tatsächlich mal auf der Agenda, wo wir jetzt aber auch gesagt haben, okay, jetzt sind wir gerade mal auf Instagram so in der Riege, dass es nicht mehr peinlich ist, wenn man nach unseren Followern fragt. Yeah. Jetzt warten wir erstmal ab und dann kann man das ja immer noch starten.
Okay.
Ja, genau.
Ist klar. Wir sitzen ja hier in diesem wunderschönen Raum mit den vielen Gitarren an den Wänden und auch mit den, oh Gott, jetzt fehlt mir der Fachbegriff.
Gurten, ja.
Genau. Und wunderschönen großen Soundboxen. Seit wann macht ihr das?
Also wir selber aktiv, eigenständig seit Ende letzten Jahres. Wir haben uns die Firma hier geteilt, oder besser gesagt die Firmenfläche, haben wir uns geteilt mit dem Sigi Braun, das ist ein Gitarrenbauer gewesen. Für den haben wir schon zeitlebens eigentlich die Holzarbeiten gemacht. Das heißt, wir haben die Bodies gefräst und vorgeschliffen und quasi die Rohfertigung der Korben quasi übernommen. Und der ist dann tatsächlich ganz, ganz plötzlich letztes Jahr im September verstorben. Und dann war natürlich auch die Frage, okay, was passiert denn jetzt mit dem Ganzen? Weil das ist ja eine Gitarrenmanufaktur, das ist eine eigene Marke.
Ja.
Und da haben wir auch gesagt, okay, wir haben das Know-how, wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben auch einen Mitarbeiter von ihm übernommen.
Okay.
Dann haben wir gesagt, okay, hopp oder top. Es wäre jammer, unfassbar schade, wenn das nicht mehr existieren würde. Aber gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt auch noch weiter. Mhm. Ich meine, neben Reparaturen, Massivholzmöbeln und einer Overtone-Tube, man hat ja immer noch Platz für mehr. Ich meine, man bildet sich auch gern weiter, so ist es nicht.
Also toll sehen in jedem Fall aus. Habt ihr da jetzt auch schon seither wieder Aufträge bekommen? Also läuft es weiter?
Anfragen auf jeden Fall, ja. Die Leute sind auch zum Glück bereit zu sagen, obwohl es den Sigi Braun nicht mehr gibt, hätten wir trotzdem gern von dem Spirit noch eine Gitarre.
Ja.
Wir fangen jetzt mal langsam an, weil man das ja auch in die Firmenstruktur mit einbringen muss. Und jeder muss sich ja jetzt auch noch ein bisschen mehr aneignen, als er davor konnte. Mhm. Zurzeit machen wir so kleine Objekte wie zum Beispiel Reparaturen, Neubeseitigungen, Neubundierungen, Lackretuschen, Neulackierungen und sowas. Aber die ersten Gitarren, die quasi neu gefertigt werden, sind schon in Planung und es geht auch bald los.
Okay, ja. Super. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg und bin gespannt, was da noch für tolle Exemplare rauskommen. Also
vielleicht kannst du ja eine brauchen.
Ich spiele Klavier, aber nicht Gitarre.
Auch Saiten?
Okay.
Ja.
Neue Kundin gefunden, ist in Ordnung. Ja. Okay, und ihr habt aber auch, ihr sagst Massivmöbel, das heißt, ihr arbeitet jetzt nicht irgendwie mit der Platte?
Ich glaube, wer heutzutage sagt, er arbeitet nicht mit Plattenmaterial, der lügt, man kommt nicht drum rum.
Ja, okay.
Wir versuchen natürlich, also unser Know-how, unser Steckenpferd ist halt Massivholz, damit umzugehen. Auch der Tisch hier, wo wir sitzen, haben wir auch selber gebaut, sieht aus wie ein Gitarrenhals. Eben solche Einzelanfertigungen, wo man sagt, ja, das macht einfach Spaß, sieht einfach toll aus. Sowas eher. Aber natürlich machen wir auch mal eine Schreibtischplatte aus Spanplatte. Ja, natürlich, wer macht's nicht? Aber zu sagen, wir würden jetzt mehr mit Plattenmaterial als mit Massivholz arbeiten, da können wir zum Glück behaupten, dass wir das nicht machen.
Mhm. Ja. Okay. Und wie macht ihr aber auf euch aufmerksam? Ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlungen oder inwiefern findet ihr eure Kunden?
Das ist tatsächlich ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda, weil Fritz gibt es schon ewig hier im Raum Göppingen. Das heißt, die ganzen älteren Generationen, genau, die sagen dann, ah, hosch, was noch hosch zum Fritz.
Ach,
und
cool. Okay.
Das ist halt schon mal ziemlich viel wert. Und dann auch unsere Google-Bewertungen und auch unser Google-Ranking. Wir sind bei Google, wenn man eingibt, Schreiner Göppingen, sind wir halt ganz oben. Okay. Das gibt extrem viel, weil ganz viele sagen halt, ja, wir haben euch da gefunden. Oder was auch ganz lustig ist zum Thema KI, wenn man ChatGPT fragt, hier Schreiner Göppingen, wo kann ich denn hingehen, kommen auch wir.
Aha, was habt ihr der KI bezahlt?
Ich habe absolut keine Ahnung, wir wissen nicht mal, wie das passiert ist. Ja.
Aber klasse, okay.
Das ist lustig, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
Sehr schön, also da habt ihr ein super gutes Ranking, da würden sich ja manche die Finger dann erschlecken.
Ja, doch, also die positiven Google-Bewertungen sind, glaube ich, heutzutage ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn da eine oder zwei schlechte sind, die Leute lesen sich, glaube ich, eher lieber die zwei schlechten durch und denken sich, ach, weiß ich jetzt nicht, als wenn Leute tatsächlich nur positive Google-Bewertungen haben, ja.
Zumal oft ja auch eher negativ berichtet wird und die positiven Bewertungen eher hinten anstehen.
Ja. Ja. Ja, Leute, die zufrieden waren, die fühlen sich meistens nicht irgendwie dazu gedrungen, ihr Feedback zu schreiben, außer man sagt, hey, wie wär's denn, wenn Sie uns eine positive Google-Bewertung hinterlassen? Hm. Aber da fühlt man sich halt auch immer so ein bisschen komisch, wenn du sagst, bewerten Sie uns auf Google. Hm. Und die, wo halt negative Erfahrungen gemacht haben, die sagen natürlich, ja, das muss ich jetzt erzählen. Da darf keiner mehr hingehen. Und meistens ist es halt gar nicht mal so passiert, wie die schreiben.
Naja, da muss man sich eigentlich immer noch die andere Seite anhören.
Ja, aber ich glaube, das sind keine Einzelfälle, das gibt es leider ganz oft.
Hm. Ja. Und so Reparaturen macht ihr auch?
Mhm, genau. Stuhl ist aus dem Leim, machen wir irgendwas neu lackieren, weil ist nicht mehr schön, machen wir. Mhm. Das ist ja unser großer Vorteil. Wir haben ja in der Schreinerei auch eine Lackiererei, die betreue ich zum Beispiel. Genau, das haben ganz viele nicht, eben weil sie viel mit Plattenmaterial arbeiten und bei Plattenmaterial musst du nichts lackieren. Da wird ja alles mit Schichtstoff beklebt oder Kanten angeleimt und da brauchst du keine Oberfläche mehr. Aber bei uns ist das ein riesengroßes Thema, macht auch riesengroßen Spaß. Mhm. Genau, und deswegen sind wir auch so breitbandig aufgestellt, was Reparaturen betrifft, weil man nicht sagen muss, okay, sie haben jetzt einen Stuhl mit kaputtem Polster und beschädigtem Lack, wir können nur das Gestell leimen, den Stuhl, Lack retuschieren und das Polster neu polstern, weil wir auch quasi einen Polsterservice anbieten, ja.
Okay, all-inclusive, nicht schlecht.
Ja.
Ich habe noch mal eine andere Frage, und zwar, du hast mit 16 angefangen, diesen Beruf zu erlernen. Hast du dich bei mehreren Schreinereien beworben oder war das hier gleich ein Glücksgriff?
Es war eigentlich ganz lustig, weil ich glaube ja manchmal so ein bisschen ans Schicksal. Und ich habe mich schon breitbandig beworben hier in Göppingen und habe dann auch gedacht so, was passiert denn? Wer meldet sich? Und es haben sich tatsächlich ganz viele gemeldet, aber nicht unbedingt positiv.
Ah.
Ja, also das, gut. Wir sind nicht auf Frauen ausgelegt, weil wir haben keine Frauendusche und kein Frauenklo. Da dachte ich mir damals schon so, ja, okay, dann halt nicht. Und mit 16 bist du ja so, dass du sagst, ja, okay, Entschuldigung, dann nicht. Mhm. Und wurde tatsächlich bis auf einen, der hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann gesagt, nee, ist nicht. Und Roman hat mich dann sehr viel später eingeladen, so von wegen, ach, deine Bewerbung ist irgendwie unter meine Mappe gerutscht, ich würde dich gerne einladen. Und ich schon so, ach Gott, das wird doch jetzt eh nichts, ja, okay. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, hallo, bin die Sophie, ich finde Möbel toll und Holz auch und ich würde es mir gerne mal angucken. Dann habe ich 2 Wochen Praktikum gemacht und da habe ich gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Braucht ihr noch einen Azubi für dieses Jahr? Und mein Chef noch, ach so, ich habe denkt, das ist jetzt schon alles klar. Ja, ja klar, ich habe dir schon einen Vertrag fertig gemacht. Ja, und seitdem bin ich hier und wollte nicht woanders hin.
Ja, cool. Ja. Und wie bist du drauf gekommen? Also 16 ist ja schon ein recht frühes Alter, ne, sich dazu entscheiden, ja. das ist jetzt meine Leidenschaft, das möchte ich machen. Wie kam das bei dir dazu?
Ich finde, mit 16 ist es generell eigentlich zu früh, ja, um von jungen Menschen zu verlangen, dass sie sich aussuchen, was sie für immer machen möchten. Aber eine Ausbildung ist eigentlich immer eine ganz gute Grundlage für egal, was man später machen möchte. Und für mich war nach der Realschule, also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und das auch nicht schlecht. Ich bin nicht schulfaul, aber es war einfach nicht meins. Habe ich dann gesagt, ich weiß es nicht, Fachhochschulreife und studieren sehe ich mich jetzt nicht oder noch nicht. Ich mache eine Ausbildung.
Okay.
Gut, okay, mache ich. Irgendwas Handwerkliches. Okay, gut, mache ich. Was machen wir denn? Habe mir dann so die Gewerke angeguckt, dachte mir so, Bäder, nicht so meins, Autos, jetzt auch nicht so unbedingt, Metall ist mir zu kalt und dachte mir so, ja, Holz, mo. Dann habe ich mich da mal umgeguckt und so Möbeldesign und Einrichten, da habe ich mir immer schon gedacht, so, ach, das macht eigentlich schon Spaß, toll. Und dann irgendwie so geistesblitzmäßig dachte ich mir, Möbelschreiner, ach ja, komm, das wär's doch. Und dann habe ich mich beworben.
Okay.
Ja.
Und aus diesem, jetzt mache ich das halt einfach mal 3 Jahre, sind jetzt mittlerweile 10 Jahre geworden.
Hoppla, ja.
Ja, abgefahren.
Ja, voll.
Ja, nicht schlecht. Okay, da habt ihr hier dann, weil du gerade sagst, Möbelgestaltung und auch so Innenarchitektur, bietet ihr solche Planungen auch mit an oder sind das, okay?
Seit 2020 haben wir Palette Cut und das habe quasi, das klingt immer so mit, ich habe das mit eingeführt und ich betreue das, aber so, es ist so, also das betreue ich, Palette Cut, und wir machen quasi ganze Innenarchitekturplanungen oder auch nur mal eine Planung von einem Einzelmöbel, einfach damit sich die Leute, die es nachher auch kaufen, besser vorstellen können. Mhm. Genau.
Und hat das die Arbeit vereinfacht, also erleichtert?
Ja. Klar, allein für die Werkstatt nachher, ich kann zwar das Möbel irgendwie in einer 3D-Tafelprojektion auf dem Papier zeichnen, aber das dann nachher zu erklären, also du musst dir vorstellen, die Seite läuft durch und dann kann man da die Tür aufmachen, aber dahinter ist ein verkürzter Boden und die Rückwand, die ist eingefelzt und nicht genutet, weil wegen, schalten noch alle nach 2 Sekunden ab und sagen, ja, okay. Und bei Palettica, da kannst du gleich die Farbe draufschmeißen, kannst sagen, ja, okay, hier siehst du ja, Seite läuft durch, hier so und so, Maße drauf. Explosionszeichnungen, hier Drahtgitter, Ansicht, Schnitte und die ganzen Späße, Stückliste hast du gleich mit dabei. Mega.
Ja. Okay, ja, cool. Hattest du das mit ausgewählt oder hattet ihr aus verschiedenen Programmen das ausgewählt? Warum gerade Palette Cut? Weißt du das noch?
Weil es einfach so allumfassend ist und relativ einfach zu bedienen im Gegensatz zu den anderen. Wir hatten dann auch Anbieter da, ich weiß gerade nicht mehr wen, ist auch egal, auf jeden Fall. Hatten wir die Leute da, die das dann auch vorgestellt haben. Und bei Filmen hat man sich halt gedacht, so, ja, okay, geht es auch in fotorealistischer Darstellung? Dann sagen sie, ja, das ist die fotorealistische Darstellung. Dann sagen wir, oh, weiß nicht. Und da waren mein Chef und ich tatsächlich dann in Esslingen vor Ort bei Palette Cut und haben uns das vorstellen lassen. Das hat einfach super gepasst. Mhm. Also zumal ist halt der Service gleich in Esslingen, also das ist ja nicht weit weg von hier. Das heißt, wenn man da mal auf Schulung oder so gehen möchte, hätten wir das da auch easy machen können. Die haben super, also auch der Service, das war also auch die Erfahrungen, die ich jetzt damit gemacht habe. Da ist irgendein technisches Problem, du rufst an und sagst, Hilfe! Und die rufen dich in 2 Minuten zurück und sagen, okay, Fernwartung läuft, ich helfe dir. Und ich sage, okay, Entschuldigung. Ja, das ist einfach mega. Und auch vom Gesamtkonzept, also die ganze CNC-Anbindung und so. Ich meine, wir haben keine, aber das wäre theoretisch möglich. Dann direkt Stückliste dran, direkt das dran, fotorealistische Darstellung, einfache Handhabung. Gute Leute dahinter und das hat er einfach überzeugt. Da haben wir gesagt, ja, machen wir mal, probieren wir auch mal.
Aber das heißt, du hast auch schon ganz schön frischen Wind bei dir in den Betrieb reingebracht, oder? Seitdem du da bist,
kann man ja sagen. Ja, na klar, am Anfang habe ich ja immer alles von Hand zeichnen müssen.
Ja,
und
aber
das,
auch cool.
Und das habe ich dann getan. Ja. Und wenn dann der Chef von der Planbesprechung zurückgekommen ist, dann hat er gesagt, du, Sophie, ist alles okay, aber wir müssten den Schrank von da nach da drüben schieben. Und ich dann natürlich das Motzen anfange und sage, außerdem habe ich keine Holzstifte mehr zum Kolorieren. Na klar, hilft es auch ein bisschen. Wenn man dann sagt, du, guck mal, außerdem ist das doch gar nicht mehr zeitgemäß. Und auch, wenn man vom Rechner sitzt, sitzt man auch viel aufrechter, als wenn man zeichnet. Das ist eine gnadenlose Lüge.
Das wäre mir jetzt auch neu.
ah, man kann es ja mal versuchen und es hat funktioniert auf jeden Fall. Und er hat mich da auch in die Entscheidung mit eingebunden, weil ich musste es nachher auch bedienen, weil er auch gesagt hat, ich bin zugeschissen von oben bis unten den ganzen Tag. Du musst ein Programm raussuchen, mit dem du selber arbeiten möchtest. Und da dachte ich mir auch so, spitze, toll. Was soll ich das jetzt aussuchen? Aber doch, hat gut geklappt, ja.
Ja, ist wahrscheinlich auch der Vorteil in so einem kleinen Betrieb, dass man auch viel mitgestalten kann, ne? Also,
also ganz viele möchten ja Verantwortung nicht wirklich abgeben oder auch so große Entscheidungen, die auch finanziell gebunden sind, weil so ein CAD-System ist jetzt nicht unbedingt so, als würde ich mir iCloud-Speicher pro Monat kaufen. Ja. Aber zum Glück kommen mein Chef und ich ja wirklich so gut aus, dass er da auch Vertrauen hat und sagt, du wirst es schon wissen. Und wenn du das dich dafür entscheidest, vielleicht hat auch die Ausbildung so ein bisschen geholfen. Wenn du dich für was entscheidest, dann machst du das eigentlich auch. Und ich glaube, damit sind wir bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren. Ja.
Gut, ich würde sagen, ich habe jetzt erstmal soweit meine Fragen beantwortet bekommen von dir und ich wünsche dir auf alle Fälle weiterhin sehr viel Spaß hier mit deinem Team und mit den Gitarren. Ihr müsstet sie sehen, ich mache noch ein paar Bilder. Genau, und auch toi toi toi, ich drücke die Daumen, dass es vielleicht doch noch mit einem Azubi klappt.
Da wir, wir haben auch noch ein paar Praktikanten in der Hinterhand, also es kommen noch ein paar Leute. Dieses Jahr ist definitiv noch nicht abgeschrieben.
Okay, ja. Gut. Dann drücke ich die Daumen.
Dankeschön.